Ich hatte mal einen Freund, der war nicht gläubig und der hatte eine sehr, sehr schwere Zeit. Wir saßen in meiner damaligen Küche und wir redeten über seine Situation. Wir kannten uns seit unseren Teenagerjahren, ziemlich genauso lange wie ich Christ bin. Und obwohl er selbst nicht glaubte, hatte er meinen Weg zum Glauben mitverfolgt und unterstützt. Also sagte ich zu ihm an dem Abend, als wir über seine Situation sprachen, ich bete für dich. Ich weiß, das bedeutet dir nichts, weil du nicht daran glaubst, aber ich bete für dich. Und ich weiß noch, dass ich sehr, sehr unsicher war, das zu sagen, weil Nichtgläubige auf solche Aussagen in meiner Erfahrung manchmal recht negativ reagieren. Aber er sagte sowas wie, doch, das bedeutet mir sehr viel, denn du bist überzeugt, dass es mir helfen kann. Du gibst mir also das Wichtigste, was du denkst, dass du mir geben kannst. Wenn du überzeugt bist, dass mir etwas helfen kann und du tust es nicht, das wäre schlimm für mich. Bis heute prägt diese Aussage mein Verständnis von Gebet. Weder vorher noch nachher hat mir jemals jemand so verständlich erklärt, worum es geht beim Beten, besonders beim Beten für andere. Wir Christen glauben, dass Gebet die Welt verändern kann. Es ist unser mächtigstes und wichtigstes Werkzeug und wir sollten es nutzen. Wir stehen wieder mal in einer Welt, in der so viel Unfriede herrscht und ich fühle mich angesichts dessen oft sehr, sehr hilflos. Ich bin kein Politiker, ich bin kein Superheld, ich kann nur wenig tun, wenn sich Menschengruppen mit Waffengewalt gegenübertreten. Aber ich kann beten und ich kann einstehen für Frieden und Liebe und Verständigung und das ist, was wir heute machen wollen. Ich habe dazu die Seligpreisung oder einige davon ausgesucht. Genau. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Was eine Zusage, die wir aber in der Realität einfach nicht sehen oder kaum. Wir sehen Flüchtlingsströme, Menschen, die ihre Heimat, ihre Familien, ihre Gesundheit, ihr Leben verlieren. Kinder, die hungern und frieren und zu Soldaten werden. Wir sehen Opfer, die zu Täter werden, Täter, die mit ihrer Schuld nicht mehr leben können, Menschen auf allen Seiten, die am Leid zerbrechen. So viel Leid. Wo bleibt der Trost? Inhaltlich ist diese Aussage von Jesus für die Zuhörenden damals nichts Neues. Sie kennen sie aus dem Jesaja-Buch. Dort steht sie im Kontext des Wiederaufbaus, der Sündenvergebung und des Friedensreiches Gottes. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Es ist die Zusage der Hoffnung auf ein besseres und friedlicheres Morgen. Es ist eine Zusage für alle, diejenigen, die unter dem ihnen angetanen Unrecht leiden und diejenigen, die darunter leiden, dass sie Unrecht getan haben. Für die, denen Unrecht getan wird, ist es die Hoffnung auf Tröstung, darauf, dass es besser werden kann, darauf, dass zerstörte Leben wieder aufgebaut werden können. Für die, die selbst Unrecht getan haben, ist es Hoffnung auf Vergebung. Es ist das, wenn ihr umkehrt, wenn ihr aufhört, wenn ihr um Vergebung bittet, werdet ihr nicht umsonst bitten. Frieden ist schwer wiederherzustellen, wenn er einmal gebrochen ist. Diejenigen, denen Unrecht getan wurde, sind sauer, sie sind verletzt, sie haben Angst, sie wollen sich wehren, zu Recht. Und diejenigen, die Unrecht getan haben, für die bedeutet es eventuell das Ende, dies zuzugeben. Denn die wenigsten von ihnen haben in der Absicht, einen Streit oder einen Krieg zu beginnen, angefangen. Sie dachten, sie hätten einen guten Grund. Und jetzt stehen sie da und können ihre Fehler nicht zugeben. Denn was passiert, wenn sie das tun? Wie lebt man mit der Schuld, wenn man Furchtbares getan hat? Und so stehen beide Seiten da und brauchen Hoffnung. Und sie brauchen Herzen, die weich werden. Frieden kann nicht aus Hass entstehen. Frieden kann nicht aus Angst entstehen. Frieden kann nicht aus Schuld entstehen. Und schon gar nicht aus Gewalt. Frieden kann nur dann entstehen, wenn Herzen weich und Leiden gelindert wird. Frieden entsteht aus Trost, aus Loslassen von Unrecht. Und dafür beten wir. Besonders für diejenigen, denen Unrecht getan wurde, dass sie die Hoffnung nicht verlieren, aber auch für diejenigen, die Unrecht tun, dass sie ihre Fehler einsehen, ihre Meinungen ändern und den Mut finden, umzukehren, aufzuhören und zu heilen.
Für diesen Vers haben wir Sudan ausgewählt. Wer von euch könnte mir sagen, wo Sudan liegt? Ich wusste es nicht. Ich wusste nur, es liegt in Afrika. Ich musste nachgucken. Sudan ist ein Land, welches reich an Erdressourcen ist und Erdmetalle. Es hat circa 50 Millionen Einwohner, wovon die Hälfte unter Hunger leiden. Die Volksgruppe der Masalit ist jene Ethnie, die seit den 90ern immer wieder Gewalt- und Säuberungskampagnen seitens der arabischstämmigen Milizen erfahren haben. Zwischen 2003 und 2008 starben in Darfur schätzungsweise 500.000 Zivilisten, eine halbe Million. Brutale Angriffe, Hunger und Krankheit beherrschen das Land. Mehr als 2 Millionen wurden vertrieben. Hinter der Gewalt stecken die Regierung Sudans. Krieg, der am 15. April 2023 in der Hauptstadt Khartoum begann und fast das ganze Land erfasste, hat diese ethnische Gewalt reaktiviert. Mehr als 6 Millionen Sudanesen sind innerhalb des Landes auf der Flucht. 2 Millionen haben sich in die Nachbarländer geflüchtet, vor allem in Tschad, Südsudan und nach Ägypten. Millionen Menschen sind vertrieben, hungern und sind der Ausbeutung und Missbrauch ausgesetzt. Und ihre Not wird von dem Großteil der Welt ignoriert. Es wird nicht gezeigt. Im Gegensatz zu dem Darfur-Konflikt 2003, der die Welt bewegte, erhält dieser Krieg kaum politische und mediale Aufmerksamkeit. Dabei hat dieser Konflikt großes Potenzial, die bereits fragile Nachbarländer zu destabilisieren und damit große Migrationsströme nach Europa zu erzeugen und extremistische Gruppen anzuziehen. Aber vor allem sind Frauen und Kinder, die gar nichts dafür können, die Leidtragenden. Und ich möchte mit euch jetzt eine Fürbitte sprechen für Sudan. Und es wäre schön, wenn ich im Namen Jesu Christi bitte, dass ihr, großer Gott, erhöre uns, antwortet. Wir bitten dich, barmherziger Gott, um deinen Frieden für die Welt, dass du bist unser Friede, aber Frieden muss noch werden. Sei denen nah, die längst vergessen sind, im Sudan und Südsudan, in Mali und Äthiopien, in der Demokratischen Republik Kongo und in all den Ländern, wo so viele sterben und zugrunde gehen. Höre du ihre Schreie und ihre Verzweiflung. Lass du Aussicht auf Verhandlungen und Waffenruhe den Weg bereiten für Hoffnung und Wiederaufbau. Vater, du brauchst uns nicht, aber wir brauchen dich. Wir bitten für alle Menschen in Sudan, dass du Trost spendest und beistehst. Du hast Frieden in die Welt gebracht und wir glauben daran. Im Namen Jesu Christi bitten wir, großer Gott, erhöre uns.
Selig sind, die da hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Hattet ihr schon mal Hunger? So richtig? So einen 3 Tage nichts gegessen und der Kühlschrank ist leer und ihr wisst nicht, wo die nächste Mahlzeit herkommt, Hunger? Hattet ihr schon mal Durst? Bei 40 Grad im Schatten und kein Tropfen Flüssigkeit in Sicht? Die Zunge klebt am Gaumen, der Magen zieht sich zusammen, der Kreislauf macht nicht mehr, was er soll, der Kopf tut weh und alles, woran man denken kann, ist Essen und Trinken. Gerechtigkeit. Das Wort Gerechtigkeit ist ein aktives. Es meint ein menschliches Tun, ein menschliches Streben. Gerechtigkeit im christlichen Sinne meint nicht ein Ausbalancieren von Schuld, eben genau nicht das alttestamentliche Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern das Bedürfnis danach, Gottes Vision von der Welt und den Menschen zu verwirklichen. Gerechtigkeit ist mehr als Angriff und Gegenangriff, mehr als Unrecht und Rache, mehr als Schuld und Rückzahlung. Gerechtigkeit ist Ruhe im Sturm, sind Verhandlungen, die Kompromisse, das gegenseitige Zuhören, das Zurückstellen der eigenen Machtinteressen für eine Lösung, mit der alle leben können. Wer hungert, wirklich hungert, und wer Durst hat, wer am Verdursten ist, der wird alles, alles daran setzen, Essen oder Wasser zu bekommen. Es ist essentiell, überlebenswichtig. Gerechtigkeit für uns ist genauso überlebenswichtig, vielleicht sogar wichtiger. Ist das nicht, warum Jesus gelebt, gestorben und auferstanden ist? Um uns gerecht zu machen. Jeremia nennt den Messias wortwörtlich: Jahwe ist unsere Gerechtigkeit. Gott schafft Gerechtigkeit. Jesus bringt Gerechtigkeit. Selig sind, die da hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Lasst uns diejenigen sein, die um Gerechtigkeit flehen wie ein Verdurstender um Wasser. Und zwar um Gottes Gerechtigkeit, die so viel mehr ist als die der Menschen.
Diesen Vers haben wir uns für das Land Israel entschieden. Und ich denke, da muss ich jetzt gar nicht groß was über die Situation erklären. Und jeder weiß, wie schwer es die Juden eigentlich in ihrer gesamten Geschichte von Anbeginn der Zeit hatten. Es sieht immer so aus, als ob Heiden sich gegen die Juden wenden und immer wieder Konflikten für Unruhe und ungebändigten Hass sorgen. So führte es in letzter Woche dazu, dass Israel von Iran angegriffen wurde. Das hier soll keine Rechtfertigung für Gewalt sein, denn auch seitens des Staates Israel wurden Fehler gemacht und sich falsch verhalten. Wir wollen an dieser Stelle aber aufzeigen, dass Gottes Sohn ein Jude war. Und wir sind überzeugt, dass er gekommen ist, um sein auserwähltes Volk aus der Irre zu führen. Denn es ist wichtig, zwischen dem Staat Israel und dem Volk Israel zu unterscheiden. Römer 1,16: Ich schäme mich nicht für die Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt, die Juden erst, aber auch alle anderen Menschen. Und ich möchte jetzt die Fürbitte für Israel mit euch sprechen. Gott unseres Glaubens, unserer Hoffnung und Liebe, Schöpfer des Universums, die Himmel rühmen deine Herrlichkeit. Das All kündet von Werk deiner Hände. Wir glauben an dich und den guten und gerechten Gott für alle. Halte uns standhaft und geduldig mit unseren muslimischen und jüdischen Brüdern und Schwestern. Danke für dein heiliges Wort. Es ist eine Quelle des Lebens für alle Menschen. Wir beten, dass es nicht missbraucht werde, um Unrecht und Unterdrückung zuzudecken. Gott unseres Glaubens, unserer Hoffnung und Liebe, hebe deine Hand auf, o Gott. Helfer der Vater- und Mutterlosen, höre das Verlangen der Gequälten und horche auf ihr Schreien. Wir wenden uns an dich, mitten im Krieg, Terror, Gewalt, Vertreibung, Enteignung, Landraub, Hauszerstörung, Ausgrenzung durch Mauern und illegale israelische Siedlung, Demütigung an Checkpoints, Trennung der Familie, Einschränkung der Bewegung und Heimatrechte. Sende dein Licht und deine Treue. Lass sie uns leiten und bring uns zu deinem heiligen Berg, den Ort, wo du wohnst. Im Namen Jesu Christi bitten wir, großer Gott, erhöre uns.
Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Hoi Elemontes, die Barmherzigen. Dies ist die einzige Stelle im Neuen Testament, an der dieses Wort verwendet wird. Im jüdischen Verständnis jedoch wird Barmherzigkeit hoch geschätzt. Hier sehen wir wieder ganz deutlich, Jesus ist Jude. Und Matthäus, der diese Seligpreisungen geschrieben hat, kennt sich aus mit den Traditionen des Judentums und baut darauf auf. Die Barmherzigen sind diejenigen, die Schonung erweisen, die Milde walten lassen, die helfen. Es hat wenig damit zu tun, wie man sich gerade fühlt, mehr damit, wie man agiert. Wir und jeder Mensch hat Verantwortung dafür, wie wir handeln. Dass unsere Sünden vergeben sind, hebt diese Verantwortung nicht auf. Es gibt uns nur Hoffnung für Momente, in denen wir, weil wir Menschen sind, dieser Verantwortung einfach nicht gerecht werden können. Wir sollen Gott ähnlicher werden, uns auf ihn ausrichten. Das haben wahrscheinlich die meisten hier schon mal gehört. Wir sollen ihn uns zum Vorbild nehmen. Aber was heißt das eigentlich? Die Barmherzigkeit Gottes ist ein immer wiederkehrendes Motiv, besonders im Alten Testament und bei Matthäus, in dessen Evangelium sich ja die Bergpredigt mit den Seligpreisungen findet. Sie steht häufig im Mittelpunkt. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer, sagt Jesus gleich zweimal im Matthäus-Evangelium. Es ist ein Zitat aus dem Hosea-Buch, einem Propheten des Alten Testaments. Es wird in einen Krieg hineingesprochen. Einen Krieg zwischen Ephraim und Juda, zwei Stämmen des Volkes Israel, die sich gegenseitig kaputt gemacht haben und nun Gott bitten, sie wieder aufzurichten. Hosea kritisiert die Herangehensweise des Volkes. Statt sich an Gott zu halten und nach ihm zu richten, bringen sie immer nur wieder leere Opfer und verändern nicht wirklich etwas in ihrem Leben. Auch Matthäus betont im Laufe seines Evangeliums immer wieder und wieder, dass sklavisches Einhalten von Gesetzen und willkürlichen Normen, von leeren Traditionen nicht der Weg ist. Wo es nur darum geht, Recht zu haben und es durchzusetzen, wo es nur danach geht, den Kult oder irgendeine Tradition zu erfüllen und nicht mehr um die Menschen und um die Liebe zu den Menschen, da geht es nicht um Gott. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Nur dort, wo Nachsicht geübt wird, wo es um die Menschen geht, statt um Machtinteressen, Kulte, Recht haben, das eigene Ego, wird langfristig Frieden sein. Dort, wo Menschen einander in Barmherzigkeit begegnen, wo sie sich Schonung erweisen, Milde walten lassen, Hilfe spenden, da werden sie dasselbe auch von Gott erfahren. Das glauben wir.
Bei diesem Vers haben wir uns für Afghanistan entschieden. Und offiziell gibt es keinen Krieg da. Aber wir wissen das nicht, denn es berichtet keiner darüber. Seitdem ich denken kann, gab es in Afghanistan Krieg oder kriegsähnliche Zustände. Als Kind war ich schon auf einer Beerdigung eines jungen Mannes, der als 18-Jähriger sein Haus verlassen hat und als ewiger 20-Jähriger in seinem Zinkgrab nach Hause kam. Wofür hat dieser junge Mensch sein Leben gelassen, stelle ich die Frage. Denn 35 Jahre später liegt dieses Land nach über 20 Jahren anhaltendem Krieg in Trümmern, Hunger Elend, Gewalt, Missbrauch. Jeder von uns hat diese schrecklichen Bilder noch in Erinnerung, als die NATO abgezogen ist über Nacht und die Menschen wurden einfach sich selber überlassen, zurückgelassen. Und auch hier sind die, die am meisten Leid und Gewalt erfahren, Frauen und Kinder. Und die Medien schweigen, aber wir nicht. Denn jedes gesprochene Wort in Jesus Namen hat große Macht und Kraft. Und so stellen wir uns auf und bitten für alle Menschen in Afghanistan. Ich spreche die Fürbitte. Wir beten für die Menschen in Afghanistan, denn wir wollen nicht verstummen im Schrecken und Scham vor dieser menschengemachten Katastrophe. Wir bitten dich, fördere Mitgefühl und Solidarität mit den verzweifelten Menschen. Steh den Menschen auf der Flucht bei dir, die aus Afghanistan fort müssen, weil sie bedroht werden und um ihr Leben fürchten. Bewahre sie vor Panik und lasse sie Wege finden, sich und ihre Familie vor Gewalt und Elend zu retten. Wir beten besonders für die Frauen, für Frauen und Mädchen in Afghanistan. Stärke ihren Lebenswillen in Unterdrückung und Missachtung. Lass die internationale Gemeinschaft zu ihren Nöten und Ängsten nicht schweigen. Wir beten für alle Menschen, die sich im Land unermüdlich eingesetzt haben für Frieden, Versöhnung, für die Entfaltung menschlicher Talente, für ein Leben mit wenig materiellen Sorgen und jetzt um ihr Leben fürchten müssen. Lass sie Schutz finden durch mutige Menschen und behüte sie vor Verzweiflung. Die Lage in Afghanistan ist kaum zu begreifen. Und so flehen wir im Namen Jesu Christi, bitten wir, großer Gott, erhöre uns.
Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Oder selig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Die Friedfertigen. Auch diese bezeichnet hier wieder ein Wort, das im Neuen Testament einzigartig ist und auf hebräische Tradition zurückgeht. Es beschreibt aktiv friedfertige Menschen, nicht nur solche, die sich passiv heraushalten. Es geht um Streitschlichter, um Mediatoren, um Menschen, die Menschen miteinander versöhnen. Friedfertige bzw. Friedensstifter sind diejenigen, die die Feindschaft überwinden, an den Verhandlungstisch zurückrufen, Lösungen suchen. Diese Menschen werden Kinder Gottes heißen, sagt uns diese Seligpreisung. Im Evangelium nach Matthäus findet sich diese Verheißung auch noch an anderer Stelle, nämlich unmittelbar nach dem Gebot der Feindesliebe. Und wie schon bei den Barmherzigen handelt es sich um ein Zitat aus dem Hosea-Buch. Diesmal geht es an der Stelle um die Aufrichtung des Reiches Gottes. Es geht um Versöhnung, um Wiederzusammenkommen, um die Rückkehr zu Gott. Es geht um Versöhnung, um die Rückkehr zu Gott. Zu ihnen, denen, die sich versöhnt haben, wird man sagen, O ihr Kinder des lebendigen Gottes, steht in Hosea. In Matthäus 5, 44 bis 45 heißt es, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Techno ist das griechische Wort für Kind, das man hier an dieser Stelle erwarten würde. Stattdessen findet sich an beiden Stellen in Matthäus 5 aber das Wort Hyoi, Söhne, Jünger, Schüler. Es deutet auf ein Erwachsensein hin, auf Lernen, auf Mündigkeit, die erlangt wird. Genauso aber auch auf Adoption, auf Annahme, auf Legitimation. Frieden, wahrer Frieden kommt von Gott. Und diejenigen, die sich für ihn einsetzen, sind nicht nur die Kinder Gottes, sie sind legitimierte Erben. Sie wissen, wovon sie sprechen, denn sie haben von Gott gelernt. In ihm liegt ihre Vollmacht. Makarismen nennt man übrigens die Seligpreisungen in der Fachsprache. Von dem griechischen Wort makarioi, das selig übersetzt wird. Aber auch mit Übersetzungen wie glücklich, gerühmt, gepriesen oder reich assoziiert ist. Im Alten Testament stehen Makarismen besonders mit gerechtem Handeln in Verbindung. Frieden kommt nicht einfach so. Weder in der Welt, noch in unseren Familien, in unserer Gemeinde oder in uns selbst. Wir müssen uns aktiv darum bemühen. Das heißt nicht, dass wir immer eine Meinung teilen müssen, dass wir alles entschuldigen und bloß niemals widersprechen dürfen. Ganz im Gegenteil. Es heißt, um Gerechtigkeit und Wahrheit zu ringen. Es heißt, diejenigen zu sehen, die Leid tragen und für sie einzustehen. Es heißt, barmherzig zu sein mit denen, die Fehler gemacht haben und mit denen, die anders sind als wir, mit denen, die wir verletzt haben und auch mit uns selbst. Und es heißt, uns auf Gott auszurichten und seine mündigen Kinder zu werden. Dann können wir Frieden stiften und dann können wir uns wirklich glücklich schätzen. Heute beten wir zusammen und damit stehen wir ein für den Frieden. Oft können wir nicht viel tun, aber wir können da sein. Wir können sagen, ihr seid nicht allein. Wir beten für euch. Und vielen auf der Welt wird das nichts sagen. Es wird ihnen nichts bedeuten. Aber wir glauben, wir sind davon überzeugt, dass Gebet die Welt verändern kann, im Kleinen wie im Großen, weil es Gott ist, zu dem wir beten. Gott, der tröstet und sättigt und barmherzig ist und Frieden schafft. Wer wären wir also, wenn wir nicht beten würden?
Und an dieser Stelle habe ich kein spezielles Land, sondern alle Länder, in denen kriegerische Konflikte oder außerordentliche Zustände stattfinden. Und ich werde alle vorlesen. Und wenn ich damit fertig bin, würde ich gerne, dass wir eine Gebetsgemeinschaft haben. Jeder von euch darf offen dafür beten, in Gedanken, im Geist, laut. Aber ich möchte, dass ihr versteht, dass das keine leeren Worthülsen sind, die wir sprechen. Eure Worte haben Kraft. Wir beten für den Frieden auf der Welt, für Frieden in Äthiopien und ein Ende der Spannung mit Somalia und Eritrea. Für Frieden in Afghanistan, für ein Ende des Konflikts zwischen Aserbaidschanern und Armeniern, für ein Ende des Terrorismus in Burkina Faso, für ein Ende der Gewalt in Ecuador, für die Region Casamance in Senegal, für ein Ende der verbreiteten Gewalt und das Aufruhren in Haiti. Für Frieden und ein Ende der Gewalt im Heiligen Land, für die Befreiung der Geiseln, für den Schutz der Zivilisten, der Kinder, dass die Waffen schweigen und man zum Dialog zurückkehre. Für Frieden und ein Ende aller Gewalt im Irak, für ein Ende der Gewalt im Iran und den Feindseligkeiten mit Pakistan, für Frieden in Jemen und die Krisen im Roten Meer, für Frieden in Westkamerun, für die Friedensabkommen in Kolumbien, für die Frieden in der Region Kivu und Ituri in der Demokratischen Republik Kongo, für ein Ende der Spannung auf der koreanischen Halbinsel, für ein Ende der Spannung zwischen Serben und Albaniern in Kosovo, für Stabilität und ein friedliches Zusammenleben im Libanon, für Frieden in Libyen, für ein Ende des Konflikts in Mali, für Mexiko und ein Ende der durch den Drogenhandel verbreiteten Gewalt, für ein Ende der verbreiteten Gewalt in Mittelamerika und Spannung in Nicaragua, für ein Ende der Übergriffe und der Gewalt im Norden Mosambiks, für Myanmar, für ein Ende der Spannung in Niger, für Frieden und ein Ende des Terrorismus in Nigeria, für ein Ende des Terrorismus und den Übergriffen gegen Christen in Pakistan, für die Philippinen und ein Ende des Terrorismus auf Mindanao, für Frieden in Somalia, für ein Ende der Gewalt und des Bürgerkriegs im Sudan, für die Friedensabkommen im Südsudan, Frieden und ein Ende aller Gewalt in Syrien, für den Dialog und die Versöhnung in Tschad, für ein Ende des Krieges in der Ukraine, dass die Waffen schweigen und die Wege des Dialogs gefunden werden, für ein Ende aller Gewalt in den Vereinigten Staaten, für Frieden in der Zentralafrikanischen Republik, für die Befreiung aller Entführten im Nahen Osten und Palästina und überall auf der Welt, für die Regierenden, dass sie die Welt auf Wegen zur Versöhnung und des Friedens führen. Im Namen Jesu Christi bitten wir, großer Gott, erhöre uns. Und jetzt haben wir Zeit für eine Gebetsgemeinschaft.